Wow, hey, so ein guter Tag, ihr dürft gerne Platz nehmen. Ich freue mich so, heute hier zu sein. Ich hatte am Freitag das Privileg, dass ich in Ulm Karfreitag predigen durfte. Und ich bin grundsätzlich so jemand, ich habe meine Herausforderungen mit diesen Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Karfreitag predigen, weil ich immer das Gefühl habe, man hat ja schon alles gehört. Und was soll man denn da noch erzählen, wo man sagt, hey, da ist irgendwas dabei, wo man noch nicht gehört hat. Von daher habe ich mir gedacht, ich mache einfach was ganz Klassisches und ich freue mich voll, dass wir heute Ostern feiern. Warum? Ich bin davon überzeugt, Ostern ist das wichtigste Fest, das wir feiern können. Wir Christen sind oft so an diesem Punkt, dass wir schauen auf das Kreuz, wir gehen zum Kreuz, wir sind am Kreuz dran und am Ende des Tages hat das Kreuz keinerlei Kraft und keinerlei Bedeutung, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Dann wäre Jesus ein netter Typ gewesen, der manchmal so im Birkenstock-Sandalen dargestellt wird und ein langer Bart und irgendwie so nette Sachen gesagt hat, paar Wunderchen gewirkt hat, was die Bibel aber auch über andere Menschen sagt, dass sie das getan haben. Dann wäre Jesus nichts Besonderes. Aber warum ist Jesus besonders? Weil er eben nicht im Grab geblieben ist. Weil er auferstanden ist, hat das Kreuz plötzlich Kraft, hat das Kreuz eine Bedeutung und wir können an dieses Kreuz kommen und können Veränderungen erleben. Amen. Amen, come on. Ich habe so Bock auf diese Predigt tatsächlich. Warum? Weil aus diesem, das Grab ist nicht voll geblieben, sondern leer geworden, entsteht seit über 2000 Jahren Glaube, Liebe und Hoffnung. Egal, was auf dieser Welt bisher passiert ist, es sind viele tragische Dinge passiert, es sind viele schlimme Dinge passiert. Am Ende sind Menschen übrig geblieben, die haben Jesus geglaubt. Sie haben Menschen geliebt. Und sie haben Hoffnung verbreitet. Und das ist unsere Aufgabe heute immer noch. 2000 Jahre nachdem dieser Jesus gelebt hat auf der Welt, ist es immer noch unser Job, dass wir Glaube verbreiten, Liebe verbreiten, Hoffnung verbreiten. Und ich möchte heute genau diese drei Punkte ein bisschen mit uns anschauen. Glaube, Liebe und Hoffnung. Wir starten mit Glaube. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber das Wort Glaube heißt im Griechischen heißt es Pistis und steht für Glaube und Vertrauen. Glaube heißt Vertrauen. Glauben heißt nicht immer wissen, nicht immer alles wissen oder manchmal auch gar nichts wissen und einfach vertrauen, dass es am Ende irgendwie gut wird. Dass wir einen Gott haben, wem wir vertrauen dürfen, der es am Ende des Tages gut mit mir meint. Ja, vielleicht meine Umstände sind gerade nicht so schön. Es gibt Herausforderungen, die ich habe, aber Gott ist am Ende gut. Es braucht Vertrauen, je nachdem, was für eine Situation du gerade hast. Ich habe letzte Woche hat mein Papa eine Diagnose bekommen mit 61 Jahren Demenz, die schon relativ weit fortgeschritten ist, wo du da stehst und denkst, wow. Wenn ihr meine Familiengeschichte anschaut, die ist gebeutelt mit Krankheiten, Krebs und allem Möglichen, wo du denkst, warum Gott? Ist doch nicht cool. Aber ich habe ein Vertrauen in mir drin, dass ich weiß, Gott macht es am Ende gut. Ich bete jeden Tag, dass Gott ein Wunder tut, das übernatürlich ist, weil das nicht heilbar ist laut Ärzten. Aber ich glaube an einen Gott, der Wunder tun kann. Glauben wir das? Glauben wir an einen Gott, der Wunder tun kann? Sind wir da ein bisschen überzeugter vielleicht? Also ich hoffe, du bist jetzt überzeugt. Ich will dich jetzt nicht zunächst pushen, aber ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir eine Überzeugung haben davon. Warum? Weil wenn wir die nicht haben, wenn wir diesen Glauben, dieses Vertrauen nicht haben, warum kommen wir Sonntagmorgens zusammen? Und ich stehe vorne und will genau das heute Morgen mit uns vorwärts bringen, in uns nochmal ganz neu hinein pflanzen, dass wir sagen, egal wo du gerade stehst, mein Gott meint es am Ende des Tages gut mit mir, mit dir. Ich weiß nicht, wo in deiner Beziehung du mit Gott gerade stehst, ob du überhaupt so eine lebendige Beziehung mit diesem Gott hast. Wenn nicht, dann ist dieser Gottesdienst heute für dich da, dass du es neu entdecken darfst oder überhaupt entdecken darfst. Und wisst ihr, manchmal gibt es Dinge in unserem Leben, die fühlen sich an wie tot. Ich weiß nicht, jeder von euch, wenn ich jetzt sage, hey, gibt es so einen Bereich, wo du sagst, hey, der fühlt sich an wie tot in meinem Leben? Ich glaube, jeder von uns ploppt irgendwas auf im Kopf, wo du sagst, oh ja, krass, hier ist eine Freundschaft, die lebt nicht mehr, eine Beziehung, die kaputt gegangen ist, ein Traum, den ich aufgeben musste, eine Berufung, die ich loslassen musste, all diese Dinge. Und es gibt so Bereiche in unserem Leben, die fühlen sich an wie tot. Und ich glaube, dass wir einen Glauben entwickeln dürfen, ganz neu, wo wir sagen dürfen, diese Dinge, die sich tot anfühlen, müssen nicht tot bleiben. Und wisst ihr, es gibt diese Geschichte, die die meisten von euch wahrscheinlich kennen, von Lazarus. Und ich liebe diese Lazarus-Geschichte, weil sie zeigt mir wieder Folgendes, nämlich Gott kommt spätestens rechtzeitig. Gott kommt genau dann, wann Gott vorhat, da zu sein. Auch wenn es sich für mich manchmal so anfühlt, als ob Gott nicht schon vor Wochen hätte eintreffen können und sein Wunder tun können. Gott kommt genau in dem Moment, wo er es für richtig hält. Und da muss ich Vertrauen lernen, dass ich sage, ja Gott, du kommst genau dann, wann es richtig ist, auch wenn es sich für mich vielleicht nicht so anfühlt. Und ihr müsst euch vorstellen, Lazarus stirbt und Jesus ist irgendwo gerade am Dienen, heilt Menschen und predigt das Evangelium und macht das, was Jesus immer so gemacht hat. Und dann kommt dieser Bote zu ihm an und sagt, hey, dein Freund Lazarus ist tot. Ich weiß nicht, wie du reagierst, wenn du eine Todesnachricht bekommst von jemandem, der dir wichtig ist. Im Normalfall gehen wir relativ schnell heutzutage an unser Telefon und rufen an und fragen, hey, wie geht's den Hinterbliebenen? Kann ich dir irgendwas Gutes tun? All diese Dinge. Es ging damals noch nicht, die hatten kein Telefon, aber damals ist man dann losgelaufen und hat gesagt, okay, ich gehe so schnell wie möglich dahin. Jesus nicht. Jesus sagt, kein Problem, Lazarus tot, kriegen wir trotzdem mit. Ich mache hier erstmal noch meinen Job fertig. Und er kommt ungefähr 4 Tage, nachdem Lazarus tot war. Und alle sind traurig, seine Schwestern weinen. Und Jesus kommt hin und was macht er als erstes? Er weint mit ihnen. Er trauert um seinen Freund Lazarus. Obwohl er schon weiß, was passieren wird. Weil Jesus weiß, wer er ist und Jesus weiß, was er kann. Das vergessen wir manchmal. Also ich bin ganz ehrlich, es gibt manchmal Situationen in meinem Leben, da muss ich mich ganz neu erinnern, was mein Jesus alles kann und was er auch schon getan hat. Deswegen liebe ich übrigens Zeugnisse, die wir uns erzählen können, wo Gott in unserem Leben gewirkt hat, weil die in mir Glauben hervorrufen, Vertrauen hervorrufen, wo ich sage, hey, wenn Gott es bei dieser Person gemacht hat, warum sollte er es nicht bei mir auch machen? Und wir lesen Folgendes in Johannes 11. 25 und 26. Jesus sagte zu ihr, also Martha kommt zu ihm und sagt, Jesus, warum bist du nicht schon früher da gewesen? Jetzt ist der Lazarus tot, alles schlimm. Und er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Glaubst du das, Maria? Jesus kommt immer wieder und macht solche Ansagen und fragt Leute so Fragen, wo es mir manchmal so geht und ich mich frage, warum fragt Jesus das eigentlich nochmal? Bei seinen ganzen Heilungswunder fragt Jesus immer, warum oder was möchtest du, was ich dir tun soll? Und ich denke mir, Jesus, come on, das ist doch klar. Aber ist es das oft? Glauben wir das? Maria und Martha, Lazarus, sie haben ganz viele Geschichten mit ihrem Freund Jesus schon erlebt und haben Wunder um Wunder wahrscheinlich schon gesehen mit ihm. Und trotzdem ist diese Martha an diesem Punkt, wo sie sagt, ich bin so verzweifelt, weil mein Bruder gestorben ist. Und ich weiß nicht, Jesus, warum bist du nicht rechtzeitig gekommen? Warum bist du nicht rechtzeitig da gewesen? Und Jesus sagt, ey, immer dann, wenn ich da bin, bin ich rechtzeitig. Jesus hat die Macht über Leben und Tod und er hat die Macht, Sünden zu vergeben. Das haben wir lesen wir in anderen Stellen, dass Jesus heilt, indem er sagt, ich spreche dich von Sünde frei. Warum? Weil er der Schöpfer von Leben und Tod ist. Weil er das Leben ist, kann er auch das Leben wiederherstellen. Und die Bibel sagt, wenn wir Jesus vertrauen, wenn wir an ihn glauben, dann werden wir das auch erleben, werden wir das auch haben. Auch wenn unsere Umstände hier auf dieser Welt, in dieser gefallenen Schöpfung sich oft nicht so anfühlen. Und ich glaube, wir können alle Lieder davon singen, wenn wir die Nachrichten einschalten, wo ich manchmal denke, boah, ich habe gar keine Lust, das anzugucken, weil ich dann einfach sehe, wie schlimm es tatsächlich ist. Und ich mir manchmal wünsche, hey Jesus, kann es nicht einfach jetzt aufhören? Und dann denke ich mir wieder, okay, wenn Jesus jetzt wiederkommen würde, fände ich es auch schade, weil ich hätte schon noch ein bisschen Freude daran, Dinge zu erleben, mein Leben ein bisschen auch zu leben und Menschen zu Jesus zu führen. Aber hey, wenn Jesus sagen würde, nee, heute ist der Tag, dann Halleluja. Und ich glaube, wir müssen an den Punkt kommen, wo wir wieder ganz neu erkennen, was dieses Angebot ist, das Jesus gemacht hat. Als Jesus am Kreuz hing, hat er da nicht gehangen, weil er nichts Besseres zu tun hatte, sondern er hing da, weil er gesagt hat, ich möchte diese Beziehung, die zerstört ist, wiederherstellen. Ich möchte das, was tot ist, das dem Tod geweiht ist, möchte ich wieder eine Möglichkeit geben, dass es lebendig werden kann, indem ich anfange, an ihn zu glauben. Und ich Bin davon überzeugt, wenn wir das lernen, wenn wir das verstehen, was es bedeutet, was Jesus am Kreuz gemacht hat, dann können wir gar nicht anders, als dass wir hinstehen und sagen, Jesus, hier ist mein Leben. Nimm du, was ich habe. Ich habe nicht viel anzubieten und ich habe auch viel Scherben in meinem Leben, aber hey, das, was ich habe, das gebe ich dir und ich gebe es dir von Herzen. Jesus sagt es nicht nur Martha zu über Lazarus, sondern er sagt es dir heute zu. Weil ich lebe, wirst du leben, wenn du an mich glaubst. Die Frage ist, haben wir diese Gewissheit heute Morgen, dass wir sagen, ja, ich glaube an diesen Jesus und egal, was kommt, wir haben es gerade eben in diesem Bibelvers für die Olivia gesagt, weder hohes noch tiefes, egal, was da kommt, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, wenn wir sie akzeptieren, wenn wir sie annehmen, wenn wir sagen, ja, Jesus, ich glaube, dass du für mich an diesem Kreuz gehangen hast. Die Frage ist, wo sind Dinge in deinem Leben gerade tot, wo du neu glauben lernen darfst, zu sagen, Herr Jesus, ich gebe sie dir. Und wenn du möchtest, wenn es dein Wille ist, dann machst du sie heute neu lebendig. Manchmal macht Jesus das auch nicht und ich finde das total spannend, dass Jesus hier in dieser Stelle sagt, dass Lazarus ewig leben wird und nicht mehr sterben wird. Und ich glaube, Martha hat es in dem Moment bestimmt auch so verstanden, dass wenn er jetzt, als er dann wieder aufgewacht ist, dass der jetzt nicht mehr sterben wird, er ist am Ende des Tages doch wieder gestorben. Das ist der Kreislauf unseres Lebens. Wir werden alle eines Tages sterben, außer der Herr Jesus kommt vorher zurück und wir haben die Entrückung erlebt oder wir werden so wie ein Elia oder so einfach bam in so eine Feuersäule nach oben geholt, was bestimmt auch super cool wäre. Für die es erleben, vielleicht nicht so ganz, aber für mich selber fände ich schon manchmal ganz spannend. Aber die Frage ist, wollen wir heute Morgen Jesus vertrauen, Glauben schenken, dass er Dinge wieder lebendig machen kann, die vielleicht auch schon sehr, sehr lange tot sind. Ich glaube, für Jesus ist es überhaupt kein Problem, Dinge, die vielleicht auch schon Jahre und Jahrzehnte tot sind in unserem Leben, wieder lebendig zu machen. Das Einzige, was er braucht, also in Anführungszeichen braucht, ist mein Glaube, mein Vertrauen zu sagen, ja, Jesus, ich glaube, dass du das tun kannst. Ich glaube, das ist schon herausfordernd genug. Und genau das hat Jesus gemacht. Am Ende des Tages oder am Ende dieser Geschichte hat er diesen Lazarus wieder lebendig gemacht. Und trotzdem gibt es auch Dinge in unserem Leben, die gut sind, auch wenn sie tot sind. Wir dürfen Dinge auch absterben in unserem Leben, die uns nicht gut tun, die uns wegziehen von diesem Jesus. Und es gibt in der Offenbarung 1, Vers 17, gibt es eine Stelle, wo Johannes vor diesem auferstandenen Jesus steht. Und es heißt, als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und ich bin lebendig für immer und ewig. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Todesreichs. Das ist am Kreuz passiert. In diesen 3 Tagen, wo zwischen dem Tod und der Auferstehung Jesu, hat er sich die Schlüssel des Todes genommen, den Tod besiegt, die Sünde entmachtet und gesagt, ich bin der Chef. Ich bin derjenige, der entscheiden kann, wer lebt und wer stirbt. Und Jesus ist auch der Einzige, der uns von dieser ewigen Sklavenschaft der Sünde auch freimachen kann und freimachen will. Die Frage ist, glaube ich, dass er es kann? Es gibt manchmal Dinge in unserem Leben, wo wir uns bewusst abwenden müssen und sagen müssen, nein, die tun mir nicht gut, die möchte ich nicht mehr leben. Aber sie müssen, da, wenn wir einfach nur sagen, ich finde diesen Satz, wir müssen uns von der Sünde abwenden, ich finde den sehr einfach dahergesagt, aber sehr schwierig umgesetzt manchmal. Weil es sind ja oft Lebensmuster, die wir drin, in uns drin haben, die wir vielleicht, je nachdem, wie lange wir ohne Jesus auch unterwegs waren, uns antrainiert haben und einstudiert haben. Und am Ende des Tages sagen wir von heute auf morgen, ja, das mache ich heute nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt so Bereiche, wo ich sage, da fällt mir das nicht so leicht. Das heißt, ich muss wissen, da gibt es einen, der diese Lücke, die da in meinem Herzen entsteht, wenn ich Dinge aufgebe, mit etwas Gutem füllt. Warum? Weil wenn ich sie nicht mit dem Geist Gottes, mit der Liebe Jesu fülle, dann werde ich am Ende des Tages überwältigt werden und es wird noch viel, viel schlimmer werden, was dann wiederkommt. Und ich glaube, da müssen wir anfangen zu glauben, zu vertrauen, dass wir erleben dürfen, Jesus, wenn ich etwas loslasse, dann bin ich davon überzeugt, dass du es mit etwas Gutem füllst. Und wir haben ganz oft dieses Problem, dass wir selber unser Leben kontrollieren wollen. Wir treffen unsere Entscheidungen, wir denken, dass die klug sind. Und ich bin auch so ein Typ, ich habe gern Dinge in Kontrolle. Ich gebe das ganz ungern zu, aber ich merke es immer wieder, es gibt so Momente, wo ich sage, wenn ich weiß, wie Dinge funktionieren und laufen, dann fühle ich mich wohl. Dann habe ich auch so einen Rahmen, wo ich sagen kann, hier kann ich auch eine Spontanität und eine Freiheit reinlassen, ohne dass ich eine Spannung in mir drin habe. Vielleicht kennst du das Gefühl, wenn nicht, Halleluja, dass du super frei bist und spontan und so. Aber ich glaube, viele von uns haben diese Spannung in sich, dass sie gerne Dinge kontrollieren möchten, dass sie greifen können möchten und sagen, hey, ich weiß, wie Dinge funktionieren oder ich kann sie ein bisschen mitsteuern. Und das ist auch der Grund, warum viele Menschen mit dem Heiligen Geist so ein großes Problem haben, weil der weht, wie er will. Der macht Dinge, auf die Gott Bock hat und nicht unbedingt, auf die ich Lust habe. Manchmal kommt der Geist Gottes und weht hier rein und dann denken wir so, boah, nee, muss das jetzt sein? Musst du jetzt genau diesen Punkt zeigen, Jesus? Musst du mir jetzt vor Augen führen, was da gerade nicht so gut ist? Und ich glaube, das ist das, was diesen Johannes in der Gegenwart Jesu auf den Boden wirklich gepresst hat, dass er gesagt hat, ich lag da wie tot, weil er plötzlich in seiner Gegenwart gemerkt hat, was alles noch Punkte sind in seinem Leben, die gerade nicht gut sind. Und wo Jesus sagt, hey, ich bin da für dich, gib mir, vertrau mir, sei mit mir und ich bin bereit, dir zu helfen, da durchzukommen. Weil der Wunsch, der tiefe Herzenswunsch Jesu ist, dass er uns eines Tages in eine Beziehung auferwecken darf, wo wir neben ihm stehen, wo wir mit ihm sind, wo wir erleben dürfen, wie da viele, viele gute Dinge sind, weil er sie am Kreuz weggenommen hat. Und wisst ihr, das führt uns zu einem zweiten Punkt. Wenn wir diese Liebe, wenn wir diesen Glauben, dieses Vertrauen haben, dann fangen wir auch an, uns plötzlich für diese Liebe aufzumachen und zu sagen, hey, warum hat Jesus, was hat Jesus am Kreuz gehalten? Ich glaube nicht, dass es 3 oder 4 Nägel waren. Ich glaube, Jesus hat am Kreuz gehalten, dass er dich und mich vor Augen hatte und gesagt hat, du bist es wert, ich bin es wert, dass er dort hängt. Und ich habe es am Freitag in der Karfreitag-Predigt gesagt, es hingen da 2 Männer mit ihm. Einer hat ihn bis zum Ende abgestoßen und verlacht und verspottet. Und der andere, der hat wahrscheinlich sein ganzes Leben lang nichts mit diesem Jesus zu tun gehabt, hat ihn am Kreuz kennengelernt, erkennt, wer er ist und steht hin und sagt, ich habe es nicht verdient, aber wenn du in dein Reich gehst, Jesus, dann wäre es schön, wenn du an mich denkst. Und Jesus sagt, es ist hier kein großes Bußgebet gewesen, es ist hier kein großes Lebensumkehrding gewesen und Jüngerschaft war da am Kreuz auch nicht mehr so richtig möglich, glaube ich. Und was macht Jesus? Er sagt, du wirst mit mir heute noch im Paradies sein. Warum? Weil Liebe siegt. Weil Jesus für diese beiden Männer auch am Kreuz hing. Schade, dass nur einer verstanden hat, worum es ging. Der Antrieb Gottes ist Liebe. Alles, was er tut, tut er aus einer unglaublichen Liebe heraus. Und 1. Johannes 4 lesen wir, Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Das ist der Auftrag Gottes. Von Anfang der Geschichte will Gott Gemeinschaft mit dir und mir haben. Der Mensch versaut die Nummer und Gott sagt, okay, ich kümmere mich darum, dass wir das wiederherstellen. Die komplette Bibel lang können wir das lesen. Die Menschen, die Jesus oder die Gott kennen, finden Gott zeitweise ziemlich cool und dann merken sie, ah, okay, jetzt passiert gerade nichts Besonderes, gucke ich mir nach einem neuen Gott. Und Gott, der sagen könnte, Alter, wie oft muss ich denn das nochmal? Was macht er? Er sagt, okay, und ich gehe noch mal eine Runde. Gehe noch mal eine Extrameile. Warum? Weil ich sie liebe. So kaputt wie diese Schöpfung ist, die ich da gemacht habe, so sehr liebe ich sie halt auch. Und das ist wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Ihr kennt wahrscheinlich diese verschiedenen Begriffe für Liebe. Und an dieser Stelle steht tatsächlich Agape auch. Und wir sind nicht unbedingt fähig, Agape zu lieben als Menschen. Es gibt eine wunderschöne Stelle in Johannes 21, wo Petrus dreimal gefragt wird, ob er Jesus denn lieb hat. Und ich sage es euch, bevor ich mein Theologiestudium gemacht habe, und Griechisch gelernt habe, habe ich immer gedacht, ich habe es nicht verstanden, warum Petrus eigentlich erst beim dritten Mal heult. Ich habe mir gedacht, also wenn ich Jesus begegnen würde und Jesus fragt mich, hey, hast du mich lieb? Ich glaube, ich hätte beim ersten, also ich bin sehr emotional, aber ich hätte wahrscheinlich beim ersten Mal schon angefangen zu weinen, weil ich mir denke, ja, Jesus, keine Ahnung. Und dann habe ich das urtextmäßig untersucht und kam auf einmal hin an diesen Punkt, dass Jesus fragt ihn zweimal nach Agape und Petrus antwortet ihm zweimal mit Phileo. Also Jesus kommt und sagt, hey, liebst du mich auf diese göttliche Art und Weise, ohne Bedingung, ohne irgendetwas zurückfordern zu wollen und zu können, liebst du mich so? Und Petrus sagt, ich liebe dich, Phileo, ich liebe dich wie ein Bruder, ich liebe dich mit dem Wissen, dass du mich liebst. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass du verliebt warst und nicht mehr verliebt warst. Wenn wir merken, unser Gegenüber liebt uns nicht oder nicht mehr, dann nimmt es bei uns irgendwann auch ab. Und irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir uns entlieben, weil unser Liebestank nicht mehr gefüllt ist. Und Petrus sitzt da und sagt, hey, Jesus, ich liebe dich, Phileo, ich liebe dich mit diesem, also wenn ich weiß, dass du mich liebst, dann liebe ich dich auch, Liebe. Und beim dritten Mal fragt Jesus Petrus, liebst du mich denn, Phileo? Und dieser Gott, der Agape verlangen könnte, weil er Gott ist, macht sich klein und sagt, du kannst nur Phileo lieben, also fordere ich von dir nur Phileo. Und das ist der Moment, wo Petrus anfängt zu weinen und sagt, ja Jesus, du weißt, dass ich dich nur Phileo lieben kann. Ja, und das ist diese Liebe, diese wahre Liebe, von der hier der Johannesbrief auch spricht. Dass Gott sagt, ich liebe dich, egal ob du mich zurückliebst oder nicht. Egal, was du tust, egal, was für dumme Entscheidungen du in deinem Leben triffst, ich höre nicht auf, dich zu lieben. Auch wenn mich diese Entscheidungen schwer verletzen und vollkommen gegen alles stehen, wofür ich stehe. Meine Liebe hört nicht auf. Und weil wir dieses Verständnis dann gewinnen dürfen, dass Gott uns immer liebt, werden wir auch immer wieder an diesen Punkt kommen, dass wir Liebe aufbringen können für unseren Gott. Und warum liebt Gott uns und gibt er uns diese Möglichkeit, dass wir da auch Veränderungen erleben dürfen? Weil in seiner Gegenwart nichts Böses existieren kann. Der kann, wenn wir diese Liebe Gottes nicht erleben, dieses Reinwaschende von ihm, dann werden wir am Ende des Tages werden wir nicht vor ihm bestehen können. Aber wenn wir diese Liebe annehmen, erkennen, glauben und vertrauen, dass Gott es gut mit mir meint, dann werden wir reingewaschen, sagt die Bibel. Und wisst ihr, Liebe erklärt ganz, ganz viel. Liebe erklärt, warum Gott zum Beispiel erschafft. Warum hat Gott Menschen geschaffen? Aus Liebe. Weil er wollte, dass wir uns entscheiden, aus freien Stücken ihn zurückzulieben. Liebe erklärt auch, warum Gott sich um uns sorgt. Weil wir diesen Bund mit ihm gebrochen haben, diese Gemeinschaft weggeworfen haben und Gott sagt, ich sehe, dass es dir nicht gut tut und ich will, dass das wiederhergestellt wird. Liebe erklärt auch, warum wir frei sind, uns zu entscheiden. Gott hätte uns zu Marionetten machen können und sagen, ich will, dass ihr alle mich anbetet. Die Bibel sagt auch, eines Tages werden sich alle Knie beugen, ob wir das wollen oder nicht. Was für ein Privileg, dass wir uns heute dafür entscheiden können, dass wir diesen Jesus anbeten wollen. Amen. Wir sind frei, uns zu entscheiden, weil Gott möchte, dass wir aus Liebe handeln. Liebe soll unser Antrieb sein. So wie es der Antrieb Gottes ist, soll unser Antrieb Liebe sein. Warum nennen wir uns Mosaik? Wir lieben Menschen, weil wir genau das tun wollen. Wir wollen Menschen lieben hin zu Gott. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Dafür stehen wir, dafür gehen wir. Aber dafür müssen wir auch verstehen, was Gott für uns gemacht hat, welchen Preis Gott gezahlt hat. Jeder von uns, der Kinder hat, weiß, kann sich wahrscheinlich vorstellen, wie herausfordernd dieser Moment ist, zu sagen, hey, ich töte eins meiner Kinder. Für irgendwelche Menschen, die es zum Teil nicht verstehen werden, nicht verstehen wollen und die es auch überhaupt nicht verdient haben. Also wenn ich mir überlege, wenn Gott heute kommt und sagt, ich müsste meine Emily opfern, ich weiß nicht, ob ich es könnte. So sehr ich meinen Gott liebe, ich glaube, ich würde sagen, nimm mich, aber nimm nicht sie. Und Gott sagt, hey, mein Sohn ist der Einzige, der diesen Preis wirklich zahlen kann, dass dieses wiederhergestellt ist. Liebe veranlasst Gott, diesen Preis zu bezahlen, uns eine Möglichkeit zu schaffen, eine Lösung für das Problem der Sünde zu bekommen. Weil wir sind so gestrickt, dass wir immer wieder in unsere alten Muster hineinrutschen. Wir sehen das beim Volk Israel immer wieder. Wie oft, also allein im Exodus, wie oft sie sagen, oh, also Ägypten war schon nicht schön, aber da wussten wir wenigstens, wie es war, auch wenn es nicht schön war, wir wollen da gerne wieder hin. Wie oft sind wir so, dass wir sagen, hey, wir drehen uns nach hinten und sagen, also die Vergangenheit war nicht cool, aber vor der Zukunft habe ich so sehr Angst, dass ich lieber das Negative von da nehme, was ich kenne, als mich darauf einzulassen, dass da was Gutes auf mich warten könnte. Liebe erklärt auch, warum wir ewiges Leben empfangen dürfen. Weil Gottes Liebe kein Ende hat, überdauert sie die Zeit und ist für immer da. Und wisst ihr, in Johannes 3 lesen wir Folgendes. Den kennen wir wahrscheinlich alle und können ihn mitsprechen. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und hier kommt Vers 17 und ich finde, der ist noch viel entscheidender, weil er das Motiv Gottes zeigt. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Jesus kam und er hat Sünde konfrontiert und er ist gekommen und hat gesagt, hey, das ist ein Lebensstil, der ist nicht gut, der tut dir nicht gut, hör auf damit. Er geht zu der Frau, die Ehebruch begeht und sagt, derjenige ohne Sünde werfe den ersten Stein. Keiner kann mehr einen Stein schmeißen, außer Jesus, der ihn werfen könnte. Und sagt, was sagt er zu ihr? Geh auf, geh und verändere dich. Tu es nicht mehr. Ich glaube, Jesus sagt es heute Morgen zu dir. Ich weiß nicht, was dein Punkt gerade ist, wo du sagst, hey, da habe ich es vielleicht verdient, an diesem Kreuz zu hängen. Und Jesus sagt, hey, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und ich tue es nicht. Aber fang an, dich zu verändern. Fang an, umzukehren, Dinge zu tun, die Reich Gottes zeigen, leben und Veränderungen in dein Umfeld bringen. Dieser Vers zeigt uns so sehr die gute Botschaft Gottes. Gott kommt nicht, um zu verurteilen. Gott ist gerecht, er wird am Ende ein Urteil sprechen. Aber Gott ist ein Gott, der uns so sehr liebt, dass er uns die Möglichkeit gibt, vorher eine Kursänderung zu machen. Zu sagen, hey, ich weiß, das sind Dinge in meinem Leben, die sind nicht gut gewesen, aber ich möchte sie ändern. Das ist das, was der eine Verbrecher am Kreuz erlebt. Er geht hin und als der andere Jesus verspottet, sagt er, hey, was fällt dir ein? Guck mal, wir haben es verdient, hier zu hängen. Er nicht. Diese Erkenntnis zu sagen, ja, ich habe Dinge in meinem Leben, die sind nicht göttlich und ich habe Dinge in meinem Leben, die Gott nicht gefallen, ist der erste Schritt zu sagen, aber Jesus, danke, dass du mich trotzdem so annimmst, wie ich bin. Und Gottes Liebe ist auch nicht statisch oder selbstbezogen, sie streckt sich nach anderen aus. Die Liebe von Gott ist nie nur, er will nicht nur, dass er geliebt werden möchte und sagt, ah, alles zu mir und die Hauptsache ich. Nein, Jesus und auch Gott spiegelt uns in der ganzen Bibel, ist immer derjenige, der nach seinem Volk geht. Derjenige, der nach dir und nach mir sucht. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Hosea. Eine ganz spannende Geschichte, könnte man eine eigene Predigt draus machen. Ganz kurz in a nutshell. Hosea heiratet eine Prostituierte, weil Gott sagt, hier, das ist ein Symbol für mein Volk. Weil die auch immer wieder weglaufen und sich irgendwelche anderen Freier suchen und eigentlich bei mir es gut hätten. Was passiert? Seine Frau rennt weg. Nach hebräischem Recht hätte er, sobald er sie mit Steinen bewerfen dürfen, töten und sagen, ich hab Recht. Was macht Gott? Er sagt, du gehst los und suchst deine Frau, die dir weggelaufen ist. Das war so eine Demütigung für diesen Mann. Und Gott sagt, warum machst du das? Weil ich das bin. Weil ich das tue. Ich laufe meinem weggelaufenen Volk immer wieder hinterher. Warum? Weil ich liebe. Wenn wir jemanden wirklich lieben, auch wenn wir es nur auf unsere Phileo-Art und Weise wirklich schaffen, dann sind wir bereit, ganz viel zu opfern. Zeit, Geld, Hobbys, keine Ahnung. Wir fangen an, uns anzupassen. Wir fangen an zu sagen, okay, was ist jetzt wirklich wichtig? Wo kann ich Kompromisse eingehen? Wo kann ich, dass das funktioniert? Wir sind bereit, einen Preis zu zahlen. Den Preis, die Sünde loszuwerden, konnte nur einer bezahlen, und der heißt Jesus. Und das feiern wir an Ostern, dass er genau das gemacht hat. Amen. Weil das, dass Jesus diese Bestrafung, die ich verdient habe, auf sich nimmt, das ist die gute Botschaft, die wir weitersagen dürfen. Und ich glaube, dass das die Botschaft sein muss, die wir nach draußen bringen. Dass wir auch anfangen dürfen, dass wir unsere Bequemlichkeit auch ein bisschen aufgeben und sagen, sonntags in die Church zu kommen, ist schon gut und wichtig zum Auftanken, aber da darf es nicht stehen bleiben. Die Menschen in unserem Umfeld müssen erfahren, wer wir sind, welche Botschaft wir haben, welche Hoffnung wir haben. Und wenn wir die nicht nach draußen tragen, dann frage ich mich, haben wir diese Hoffnung verstanden? Wenn die Menschen in meinem Umfeld nicht erkennen, und gut, bei mir ist es ein bisschen tricky, weil ich bin Pastor und das wissen irgendwie alle, aber wenn die Menschen in deinem Leben nicht erkennen, dass du Jesus im Herzen trägst, dann müssen wir ganz dringend über Jüngerschaft sprechen. Weil es kann nicht sein, dass du Jesus nachfolgst und es keiner merkt. Weil wenn wir Jesus nachfolgen, füllt sich unser Herz mit Liebe für Menschen, die ihn noch nicht kennen. Dann füllt sich unser Herz für diese Menschen, dass sie sagen, wir müssen einen Weg finden, diesen Menschen zu helfen, diesen Jesus zu kennen oder kennenzulernen. Und es gibt Wege, die sind gut, und es gibt Wege, die sind nicht so gut, es zu tun. Gestern war ich in einem Park unterwegs und da, ich habe es glaube ich vorletzte Woche schon mal erzählt, dass ich immer so ein bisschen meine Schwierigkeit habe mit diesen Turn-or-Burn-Predigern, die so in der Stadtmitte so auf so einer Kiste stehen und sagen, Turn or Burn! Wo ich mir denke, ja, inhaltlich schon nicht falsch, aber die Frage ist, wie liebevoll ist es? Wie sehr merken die Menschen, dass ich ein Herz für sie habe, wenn ich ihnen sage, wenn du dich jetzt nicht änderst, dann! Und ich denke mir so oft, Kirche ist für mich wie eine Dusche. Und es wäre ziemlich seltsam, wenn ich mir einen Waschlappen nehme und mich komplett sauber mache, bevor ich in die Dusche steige. Dann hätte die Dusche ihren Zweck nicht mehr, für den sie eigentlich gedacht ist. Und das ist für mich Kirche. Kirche ist für mich der Ort, wo ich schmutzig hineingehen darf, wo ich zerbrochen hineingehen darf, wo Menschen sind, die mir helfen, meine Scherben neu zusammenzusetzen, Jesus mehr Jesus-like zu werden. Und ich ein Stück sauberer aus diesem Gottesdienst hinausgehe, aus der Gemeinschaft herausgehe. Wo sind die meisten Veränderungen bei Jesus passiert? Wo Menschen face to face mit ihm zusammen waren. Ich glaube nicht, dass die großen Erweckungen passieren aus Gottesdiensten heraus, sondern ich glaube, dass sie passieren aus dem 1:1 in der kleinen Gruppe, wo ich mich hinsetze mit Menschen und sage, ich bin hier, ich höre mir deine Geschichte an, ich gehe mit dir durch, ich trage dich durch. Da passiert Veränderung. Wo Menschen merken, dass mein Glaube nicht nur am Sonntag funktioniert, sondern am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, Donnerstag, am Freitag und am Samstag. Mein Traum ist es, dass Sonntag-Gottesdienst ein Ort ist, der ist wie so eine Tankfüllung, die ich mir einmal die Woche hole, um draußen meinen Sprit zu verfahren und Menschen Jesus zu erzählen und Hoffnung weiterzugeben. Ich hoffe, das funktioniert, wenn ich predige, dass ihr das so erfüllt und, äh, und, und ermutigt vor allem nach außen geht. Und wisst ihr, Glaube und Liebe zusammen schaffen Hoffnung. Ich glaube, sie schaffen eine Hoffnung, die uns hilft, dran zu bleiben. In diesen herausfordernden Situationen, die wir manchmal haben. Und wisst ihr, wenn wir vertrauen, dass Gott es gut mit uns meint, dann glaube ich, können wir in vielen herausfordernden Situationen sehr viel besser damit umgehen. Weil ich glaube, wenn wir ehrlich sind, sind wir ganz oft an diesem Punkt, dass wir nicht sicher sind, ob Gott es gut mit uns meint und deswegen strugglen wir, deswegen verzweifeln wir an Situationen, in denen wir drin sind. Weil wir sind wie die Martha. Die kommt und sagt, hey Jesus, wir haben dir doch rechtzeitig Bescheid gegeben und du kommst einfach zu spät. Gott verspricht uns, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, damit wir eines Tages Teil seines Reichs sein dürfen. Und wisst ihr, es gibt einen Bibelvers, der mir immer wieder neue Hoffnung macht. In all den Krisen, die ich in dieser Welt sehe, in all den Schmerzen, die ich sehe, in all dem Leid, das ich sehe. Und das steht in Offenbarung 21, Vers 4. Da heißt es, er wird alle ihre Tränen abwischen. Und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Die Menschen da draußen brauchen Hoffnung. In einer Welt, wo die ganze Zeit nur negative Nachrichten hochgehalten werden, wo eine Krise die nächste Krise jagt, brauchen die Menschen Hoffnung. Die Frage ist, bist du jemand, der Hoffnung ausstrahlt? Kommen wir an Ostern zusammen und feiern diese Hoffnung. Hey, es gibt verschiedenste Theorien, auf die kann ich zeitlich jetzt nicht mehr eingehen, aber es gibt verschiedenste Theorien, wo es heißt, ja, das Grab war leer, weil da gar nicht Jesus drin lag. Das Grab war leer, weil Jesus gar nicht richtig tot war. So, der war ein bisschen schwer verletzt, hat ein bisschen wehgetan. Also, ich weiß nicht genau, ob du dir schon mal Gedanken gemacht hast, wie man am Kreuz stirbt. Das ist ziemlich widerlich, weil du hängst da und die Schwerkraft tötet dich Stück für Stück, weil deine Rippen durch deine Lungen hindurch bohren und du einfach jämmerlich erstickst. Du verblutest innerlich und du erstickst jämmerlich. Also selbst wenn du da nur, und die Bibel bezeugt es, dass Jesus da nicht nur ein paar Minuten hing, sondern mehrere Stunden. Also selbst wenn sie Jesus vorher noch runtergeholt hätten von diesem Kreuz, wären die inneren Verletzungen wahrscheinlich so stark gewesen, dass er früher oder später hätte daran verenden müssen. Es gibt die Theorie, dass es heißt, dass Soldaten ihn rausgeholt haben, wo ich mir denke, das macht überhaupt keinen Sinn. Die haben gar nicht an Jesus geglaubt und an seine Botschaft. Warum sollten die den da jetzt rausholen? Es gibt die Theorie, dass die Jünger ihn aus dem Grab geklaut haben, um diese Botschaft wichtig zu machen. Und ich denke mir, das hakt bei mir in meinem Verständnis, weil die waren bereit, sich steinigen, kreuzigen und all das auf sich zu nehmen. Für eine Lüge? Für ein, weiß ich nicht. Also ich bin ganz ehrlich, ich würde es nicht machen. Wenn Jesus nicht für mich gestorben wäre, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass er gestorben und wieder auferstanden ist, wenn ich diese Überzeugung, diesen Glauben nicht hätte, ich würde heute nicht hier stehen und euch das erzählen. Warum? Weil es total bescheuert ist, wenn das nicht der Fall ist. Es macht keinen Sinn, es hat keine Kraft, es hat gar nichts. Wir sind ein paar Verrückte, die sonntags morgens nichts Besseres zu tun haben, als hier zusammenzusitzen und schöne Lieder zu singen und irgendeinem Typen beim Reden zuzuhören. Wenn dieser Jesus nicht auferstanden ist. Wenn das nicht unsere Hoffnung ist. Ich hoffe, du kommst sonntagmorgens in die Kirche, weil du diese Hoffnung hast. Weißt du, ich möchte dir eine Hoffnung heute Morgen zusprechen. Und egal, wo du gerade stehst und egal, was du gerade durchmachst, die Bibel sagt, wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Gott hat das letzte Kapitel geschrieben unseres Lebens schon. Und in dem wartet Erfüllung auf uns. Die, die ihn lieben, ewige Freude. Und wisst ihr, bei Gott wird es so viel herrlicher sein, wie alles, was wir uns heute vorstellen können. So viel besser wird es da sein. Und darauf freue ich mich. Das ist meine Hoffnung. Wenn Menschen an Jesus glauben und heimgehen dürfen, wenn sie sterben, dass ich sage, hey, wenn sie mit Jesus unterwegs waren, dann weiß ich, es geht ihnen heute gut. Dann bin ich sogar ein bisschen neidisch, weil sie jetzt schon dort sind. Ja, vor vielen Jahren habe ich einen jungen Mann beerdigen dürfen oder war auf der Beerdigung mit dabei. Der war 19 Jahre alt, dreimal Leukämie, beim dritten Mal hat er es nicht mehr geschafft. Ich war so traurig, ich habe zu Gott gesagt, hey Gott, ich verstehe nicht. Wir haben ein Jahr lang sind wir auf den Knien gewesen, haben für diesen jungen Mann gebetet. Der hatte doch noch sein ganzes Leben vor sich. Einen Tag vor seinem Tod telefoniert er mit mir und bespricht seine Beerdigung und sagt, hey Sven, ich will, dass wir ein Freudenfest feiern. Ich will, dass wir worshipen, wie wir noch nie geworshipped haben. Am besten eine ganze Worship-Night in dieser Trauerkapelle machen. Und ich sage, okay, cool, wenn du da Bock drauf hast, dann machen wir das. Dort kamen Menschen hin, die nicht an Jesus geglaubt haben, Ärzte und Krankenschwestern, die erzählt haben, sie sind in den letzten Stunden von diesem Leben in sein Zimmer gegangen. Warum? Dort lief eine Bluetooth-Box, wo die ganze Zeit Lobpreis lief. Und es war eine Atmosphäre in diesem Raum, dass Mitarbeiter ihre Schichten geändert haben, um nochmal in diesem Raum sein zu können, in dieser Gegenwart Gottes sein zu können. Warum? Weil sie Hoffnung versprüht haben. Da gingen nachher Menschen aus diesem Trauergottesdienst heraus, die gesagt haben, ich war schon auf vielen Trauergottesdiensten, aber ich bin noch nie mit einer Hoffnung nach Hause gegangen. 19 Jahre. Er hat seinen Lauf vollendet. Er hat bis zum Ende, war an Jesus dran. Er war ein Botschafter der Hoffnung. Er war jemand, der gesagt hat, ich könnte hinstehen und könnte sagen, mein ganzes Leben, es war richtig kacke, weil ich habe dreimal Krebs gehabt. Und ich habe es beim dritten Mal, ist es so schlimm geworden, dass ich es nicht mehr geschafft habe. Was ist das Ende des Liedes? Er war im Boden der Hoffnung. Er hat geglaubt und gewusst, ich komme am Ende zu diesem Jesus. Mein Jesus liebt mich so sehr, dass er mich zu sich nach Hause holt. Wohin ich komme und es gibt keine Trauer, keine Krankheit, keinen Schmerz, keine Tränen mehr. Und Leute, das macht mich hoffnungsvoll. Das macht mich auch ein bisschen in einer positiven Art und Weise eifersüchtig, weil ich denke, wie cool ist es im Himmel? Ich will da sein. Bei allem, was ich manchmal für Struggles habe, bei allen Krankheiten, die um mich rum sind, und ich habe euch das von meinem Dad vorhin erzählt, egal wie das ausgeht, ich glaube und ich bete für ein Wunder, dass mein Papa wieder erleben darf, wie plötzlich diese Demenz, die anscheinend unheilbar ist, im Namen des Herrn geheilt wird. Aber selbst wenn das nicht passiert, habe ich die Hoffnung und die Überzeugung, dass mein Papa danach wieder gesund ist. Dafür gehe ich. Dafür bete ich. Dafür glaube ich. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich weiß nicht, ob ich das glauben kann gerade, weil es sind so viele Dinge in meinem Leben, wo ich sage, ich weiß es nicht. Es sind so viele Sachen passiert und ich glaube es nicht. Dann komm, lass uns beten. Wisst ihr, wofür Gemeinde da ist? Wenn ich schwach bin, ist jemand anders da, der mit mir und für mich mitglaubt. Amen. Lass uns eine Church sein, wo wir anfangen, genau das zu tun. Wo wir hinstehen und sagen, wenn du einen Zweifel hast, das ist in Ordnung, aber du sei nicht alleine. Wenn du einen Zweifel hast, dann geh nicht weg, dann zieh dich nicht zurück. Warum? Das ist die Strategie des Teufels, dass er dich in Einsamkeit holt und sagt, komm, mach's erst mal alleine aus. Und ich glaube da nicht dran. Ich glaube, Gott hat Gemeinschaft geschaffen und gesagt, wir müssen uns zusammen durchtragen in diesen Momenten. Sei kein Christ, der sich zurückzieht, wenn es herausfordernd wird, sondern sei einer, der kommt und sagt, hey, ich habe hier gerade meine Herausforderungen. Wenn du keine Kleingruppe hast, Leute, ich sag's euch, fangt an, in eine Kleingruppe zu gehen. Das ist deine kleine Church-Family, die ganz nah an dir dran sein darf. So nah, wie kein Pastor jemals an dir dran sein kann. Die für dich beten, die dich durchtragen, die dir helfen. Die sagen, ich bin für dich da, ich glaube mit dir, ich glaube für dich, deine Herausforderungen. Lass uns eine Church sein, die Glaube, Liebe und Hoffnung in diese Welt hinausträgt. Wo Menschen hier reinkommen und spüren dürfen, hier kann ich sein, so wie ich bin. Hier kann ich sein mit meinen Zweifeln, mit meinen Herausforderungen, mit all den Dingen, die mich beschäftigen. Und ich treffe auf Menschen, die mit mir glauben. Die nicht hinstehen und sagen, ach, wie kann man da jetzt keinen Glauben dafür haben? Glaub doch mal richtig an diesen Jesus. Das ist ein Satz, den möchte ich hier nicht hören. Ich möchte, dass wir eine Kirche sind, die hinstellt und sagt, wir glauben gemeinsam. Wenn du es gerade nicht kannst, dann glaube ich für dich mehr. Amen. Oh, lass uns aufstehen. Lass uns beten. Und Jesus, ich bete für deine Gegenwart. Ich bete, dass du Dinge, die gerade da sind, in unserem Herzen nimmst, die sich tot anfühlen, wo wir das Gefühl haben, egal was ich gerade mache, egal was ich bete, es passiert überhaupt nichts. Jesus, lass uns anfangen, dass wir anfangen, neu zu glauben, Jesus. Dass wir neu vertrauen, dass du derjenige bist, der den Unterschied macht in meinem Leben. Auch wenn die Umstände gerade vielleicht das komplette Gegenteil aussagen, Jesus, dass wir anfangen zu glauben, zu sagen, Jesus, und in deinem heiligen Namen passieren Dinge. Da wo ich, und ich bete für dich, da wo du gerade Dinge in deinem Leben hast, wo dir der Glaube fehlt, dass Gott es ändern kann, ich möchte zusprechen, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Bleib dran. Glaube. Vertraue, dass er es tut. Warum? Weil Gottes Liebe für dich ist so groß. Und er hat so Freude daran zu sehen, wie du Durchbrüche in deinem Leben erlebst. Ich habe gerade dieses Bild aus der Prophet Daniel-Geschichte, wo der Engel kommt und sagt, hey, du hast vor 3 Wochen schon gebetet und Gott hat dein Gebet schon erhört. Ich habe 3 Wochen gebraucht, bis ich durch irgendeinen anderen Engel, der sich mir entgegengestellt hat, zu dir kommen konnte und dir sagen konnte, Gott hat dein Wunder schon umgesetzt. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, hey, ich habe genau dieses Problem gerade. Ich bete schon so lange, vielleicht länger als 3 Wochen, vielleicht schon mehrere Jahre. Lass uns glauben für Durchbrüche. Lass uns glauben für einen Unterschied. Und lass uns Gott jetzt dein Herz hinhalten. Lass uns beten. Jesus, danke, dass du da bist. Und danke, dass du mein Herz siehst und dass du mein Herz kennst. Und dass du meine Zweifel und meine Herausforderungen kennst. Und Jesus, ich danke dir, dass ich genau mit dem zu dir kommen darf. Und Jesus, ich bete für eine Erneuerung. Ich bete für eine Erneuerung von meinem Glauben, von meinem Vertrauen in dein Eingreifen. Jesus, ich bete, dass du die Liebe, die du für mich hast, noch mehr in mich hineinbringst, dass ich dieses überlaufende Gefäß sein kann für andere, Jesus. Dass Menschen hierher kommen können, in meine Gegenwart, egal, sie müssen nicht in die Kirche hierher kommen, sondern sie dürfen in meinem Arbeitsumfeld, in meinem Schulumfeld, egal da, wo ich bin, an der Uni, wo auch immer, dürfen sie in mein Umfeld kommen und erleben, da ist diese Hoffnung von diesem Jesus. Der nicht im Grab geblieben ist, sondern der auferstanden ist. Der Erste und der Letzte ist, der die Schlüssel des Todes und des Totenreichs hat und der die Sünden vergeben kann und wo der kommt und sagt, ich bin hier, meine Arme sind weit offen und du musst nicht perfekt sein, um zu mir zu kommen, sondern du musst einfach nur sein, zu mir zu kommen. Und Geist Gottes, ich bete, dass du die Dinge, die gerade zwischen dir und mir stehen, zwischen dir und jedem Einzelnen von uns stehen, dass wir dieses Bewusstsein haben dürfen, du hast sie an das Kreuz genagelt und sie haben keine Macht und keine Autorität mehr. Danke, dass wir Hoffnungsträger sein dürfen.